Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 7. Oktober. Italien ist ein gastfreundliches Land, nicht nur, aber auch in den Western von Bud Spencer und Terence Hill.
Willkommen. Wisst ihr, wenn reumütige Brüder oder müde Reisende an unsere Pforte klopfen, heißen wir sie willkommen, indem wir sagen, Gott möge mit euch sein. Und ihr solltet antworten und mit eurer Seele.
Ah, was sagt deine Seele dazu?
Ja, ich hab sowas nicht.
Seid trotzdem willkommen.
Doch Italien ist uns nicht nur lieb, sondern auch teuer. Das Land braucht immer noch ein bisschen mehr Geld oder Gold, vor allem von den anderen.
Was hast du hier zu suchen?
Ich suche ein Säckchen Gold. Find aber keins.
Die Regierung in Rom ist schlauer als unser Westernheld. Es gibt nämlich eine Stadt, da wachsen die Säckchen Gold auf den Bäumen. Und diese Stadt heißt Brüssel. Da wollte man zwar einst die Italiener zu Sparsamkeit und Enthaltsamkeit in Finanzdingen erziehen und ihnen das Dolce Vita austreiben.
Das ist ja Wasser. Wo ist der Wein?
Doch am Ende siegte die europäische Nächstenliebe.
Jetzt erteil mir die Absolution, sonst dreh ich dir den Riechbrief weg.
Verstehe nicht.
Du verstehst nicht? Du sollst mir die Absolution erteilen.
Ja, gewiss, gewiss. Dir wird Absolution erteilt werden.
Will ich hoffen.
Und so finden sich im italienischen Haushalt, der für das kommende Jahr gerade verabschiedet wurde, umfangreiche Steuersenkungen. Besonders die Jahreseinkommen unter 40.000 Euro werden entlastet. Wie gesagt, nicht bei uns, in Italien. Angesichts der klammen Wirtschaftslage und den harten Monaten, die hinter Italien liegen, darf der Zeitgenosse durchaus die Frage stellen:
Wo hast du das Geld versteckt?
Aber die Antwort kennen wir ja bereits. Dieser geheimnisvolle Ort heißt Brüssel. Dort wird der Wiederaufbaufonds der Europäischen Union verwaltet. Rund 80 Milliarden Euro sind dort für Italien schon reserviert. Keine Rückzahlung nötig. Und wer ist der größte Nettozahler? Richtig, Deutschland. Dort redet man, welch Wunder, nicht über Steuersenkungen, sondern über Steuererhöhungen. Olaf Scholz, Ihr Auftritt bitte.
Und eins ist ganz klar, wir werden diese riesigen Aufgaben, die wir jetzt zu schultern haben, auch auf Dauer nur mit einem fairen und gerechten Steuersystem schultern können. Und deshalb bleibt es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das mehr in Richtung Gerechtigkeit geht und nicht mit Steuersenkung für Spitzenverdiener beantwortet wird.
Die Steuererhöhungen hierzulande und die Steuersenkungen in Italien gehören zusammen wie Bud Spencer und Terence Hill.
Möge der Herr mit euch sein.
Wir wollen keine Begleitung, wir gehen allein.
Darauf braucht man eigentlich auch am frühen Morgen schon ein Ramazzotti. Man kann nur hoffen, dass der freundliche italienische Wirt Ihres Vertrauens den versöhnlichsten aller Sätze spricht.
Der Drink, den du brauchen wirst, der geht auf mich.
Unsere weiteren Themen heute. Die meisten Flugzeuge sind nicht am Himmel, sondern derzeit am Boden. Was macht das eigentlich mit einem Menschen wie Guillaume Faury, dem weltweiten Chef von Airbus?
I've been through a number of crises in my professional life. And indeed I see that we learn. One by one you behave differently, you stay more cool head in front of problems.
Außerdem schauen wir mit unserer Börsenreporterin, mit Sophie Schimanski in New York, heute schon auf den Black Friday im kommenden Monat. Das ist der große Schnäppchentag, auf den Amerika sich jetzt schon freut. Und wir diagnostizieren ein verschnupftes Verhältnis zwischen der Kanzlerin und dem mächtigen, einstmals mächtigen Bundesverband der Industrie. Die Diagnose: kein Corona, nur Herbstgrippe. Und wir hören einem DJ zu. Einem DJ, der angesichts geschlossener Diskotheken für sich ein neues Geschäftsfeld erschlossen hat. Die Corona-Pandemie sorgt für viel Aufregung auf der Erde und für eine befremdliche Stille am Himmel. Der Einbruch des Flugverkehrs ist eine der offensichtlichsten Folgen der Corona-Krise. Gerade für den einstigen Reiseweltmeister Deutschland. Für 160 Länder gibt es derzeit Reisewarnung. Ich hatte gestern einen Mann zu Gast im Podcast-Studio, der ein Riesenunternehmen durch die Turbulenzen dieser Zeit navigieren muss. Guillaume Faury, Monsieur Guillaume Faurie. Er ist Chef von Airbus, dem größten Flugzeugbauer der Welt. Im letzten Jahr setzte sein Unternehmen 70 Milliarden Euro um. In diesem Jahr dürften die Erlöse deutlich schmaler ausfallen. Wie die Prognosen des Konzernchefs lauten, welche Zukunft er der Luftfahrt generell voraussagt und worin denn der zentrale Unterschied zum größten US-Konkurrenten zu Boeing besteht, das alles jetzt im Interview. Good morning, Mr. Guillaume Faurie.
Good morning.
The worldwide pandemic has changed the business case for all industries, obviously. What is your prediction for the rest of this year?
Well, nobody has a crystal ball, but obviously we see the second wave, sort of the pandemic hitting a number of countries, and therefore we think that the air traffic will remain quite low, and therefore for us it's the continuation of production at a much lower level than what we had before.
What does it mean, low?
Low for us in terms of deliveries of plane and production means minus 40%, 40. And in terms of air traffic, we are at around minus 50% on average in the world. So that's really massive.
Normally, I would say a company could not survive in this kind of environment. How do you manage to survive?
Well, you don't have the choice. You have to adapt. And this is what we've done big time with all our teams, with our customers that were the first hit by the pandemic, and also our suppliers. And I would say within a quarter, within 3 months, we've gone from where we were before to reinventing the company at a different level of production. Minus 40%, it's more or less what we had 15 years ago.
And it's not only the numbers and the investors and the shareholders, which are governments and private investors, but also the employees are affected. How many people do you have to fire?
Well, we have job reductions because we have by far less workload. I like to give a number just for people to realize the impact on us. We are 90,000 people, employees, working in Airbus Commercial, so the civil aviation part of Airbus. And 40% of 90,000 makes 36,000 people. We've decided to go for minus 15,000 jobs, so we have to deal with it, that we are managing with very different schemes. Not all of them will go, some will go, and we're trying to find ways to do it in the most acceptable way for our employees, because, of course, nobody has done something wrong in that crisis, but we need to adapt.
When will the business come back, or what is your prediction for that?
Well, I think we have to be humble in that crisis. Mm-hmm. We are looking at scenarios. What would happen if? When it comes to business travelers, we compared with previous crises. One is very interesting. It's September 11, because for other reasons, a lot of people stopped flying.
The terror attacks on the World Trade Center
and the towers and the terrorist attack. Mm-hmm. And we thought people would probably never fly like before. And actually, 2, 3, 4 years down the road, people were back on flights. So we tend to believe it will take time, just because many companies have put their travel budgets to zero, and they will not put it back on 100% next year or tomorrow. So it will take 2 or 3 years probably to recover. People have also learned to work differently in the pandemic, so they will make bigger use of digital means.
Ich fasse zusammen. Der Mann sagt, dass er keine Glaskugel besitzt, um in die Zukunft zu schauen. Was er aber sehr genau auf seinem Computer sieht, ist, dass Airbus rund 40% weniger Flieger ausgeliefert hat wegen Corona. 15.000 Jobs fallen deshalb jetzt weg von insgesamt 90.000. Faurie glaubt trotzdem an ein Comeback der Luftfahrt, so wie einst nach 9/11, dem Anschlag auf das World Trade Center. Bisher hat die Airbus Group Staatshilfen abgelehnt, aber Guillaume Faurie will das für die Zukunft nicht ausschließen. Sage niemals nie, sagt er. Der Nachteil von Airbus gegenüber Boeing sei, dass der amerikanische Konzern vom Staat unterstützt wird, und zwar mit Investitionen in die Raumfahrt und in die militärischen Geschäftsfelder. You neglected government aid so far. Do you think this is a sustainable position for the CEO?
Well, I would not say we have neglected the support of the government, and we've been working very closely with governments in that crisis. But you're right, we have not taken government money in our equity, and we think that we're not we don't need it today. But never say never. Mm-hmm. I said before that there are still many unknowns for the pandemic and its impact on the aviation industry. So we remain very humble. But at the moment, we want to deal with the crisis by ourselves. And we still believe with the current environment that it's what will happen.
If you compare your situation with Boeing in the United States, in the United States of Donald, let's be great again, Trump, do you see any differences, any disadvantages for you as a European CEO in a European industry?
Well, the main difference with Boeing at this point in time is that they were hit by the pandemic in their commercial aviation business. At a time where they had the 737 MAX grounded, mm-hmm. and it's a sort of double whammy that makes the situation probably even harder for Boeing in the commercial aviation branch. Now, they are by far more supported by the U.S. government when it comes to defense and space, and this is something we don't have as Airbus in Europe, so it gives also an indication of what we could be doing in the future to be more resilient.
Und dann hat der Airbus-Chef auch noch spannende Zahlen genannt. Vor Corona seien in der Welt rund 21.000 Flugzeuge in der kommerziellen Luftfahrt unterwegs gewesen. Am Anfang der Pandemie waren es dann plötzlich von den 21.000 nur noch 7.000 und der Rest blieb am Boden. Aktuell sind es wieder deutlich mehr. Zwei Drittel der ursprünglichen Flotte tun wieder das, was sie tun sollten. Sie fliegen nämlich. Innerhalb Chinas beispielsweise ist der Markt für Inlandsflüge sogar wieder richtig angesprungen und bewegt sich tatsächlich schon wieder auf dem Vor-Corona-Niveau.
It's a very interesting figure to have in mind. There are 21,000 commercial planes flying in the world or flying before the pandemic. Mm-hmm. And we went down to 14,000 planes being grounded and only 7,000 still in flight, okay? Mm-hmm. So 14,000 stopped. Now we are at 6,600. So we recovered from 14,000 planes being grounded to 6,600. And that's what we would like to maintain or to keep recovering.
What country is performing better than the other? Some big countries, maybe like China, are doing a better job in fighting back this pandemic and they are ready to do business. And what about China?
Yeah, that's a very relevant question. International flights, long-distance flights, are really down everywhere. 12 to 15% of passengers, or RPKs, revenue passenger kilometers. That's the way we count the number of kilometers passengers. So 12, 15%, that's very low. When it comes to domestic market, domestic flights, we have a very diverse set of situations. And the one of China is the most impressive one because they are back to 100% of where they were a year ago, before the pandemic.
Amazing.
Yeah, it's amazing. So the way they have restored their domestic flights is really ahead of all others. You know, the situation in China is that now the pandemic is under control. They have very small number of new cases in China. They have imported cases, as they call them, but very few cases in China. And the domestic traffic for China is or was 89% of the total flights before the pandemic. So their domestic market is the very vast majority of the aviation market.
And you trust their numbers?
Oh, we know their numbers. I mean, I would not
mention... These are real data? This flights. Is not from the Communist Party?
Flights, it's completely open. Everybody can check the flights because you have the systems on board that are available.
What have they done different? Maybe the society is different? Are they more kind of risk takers than normal Chinese people?
No. I think the approach or the relationship with risk in China is very similar to what we have in the Western countries, in particular when it comes to aviation. They are very, very prudent and safety is very high on their agendas. They just have a very small number of people being infected in China. So they have reopened the cities, the traffic, very much like it was before the pandemic. So they are ahead. In terms of managing the situation, they were the first hit by the pandemic. They have applied very, very strict measures to contain and to manage, to control the epidemic itself. And now they close China to a very large extent. They control very much who is entering into China, a very restricted access to China. But inside China, they start to live normally.
What about the U.S.?
Well, you know the situation as I do, and that's a more complex situation. I think democracies are... freedom is important, and you don't deal with constraints probably in the same way than in China. There are very different views on how to deal with the pandemic. We see the diversity of opinions in the US, and it makes the situation probably more complex to manage and probably longer to resolve as well.
Im Schlussakkord unseres Gespräches ging es dann noch darum, welche Erkenntnisse er als Mensch und als Manager aus dieser Krise zieht. Und er meint, Erfahrungen seien ein wichtiger Teil des Lebens, Erfahrungen als die Summe aller Fehler. Und dann spricht dieser bescheiden auftretende europäische Manager davon, dass Situationen wie diese zu Demut führen und im besten Falle zu weisen Entscheidungen. Do you have seen something new and learned something new about yourself?
That's a very interesting question. I've been through a number of crises in my professional life, and indeed I see that we learn one by one. You behave differently, you stay more cool head in front of problems, and I think experience, we say experience is the sum of mistakes, so I must have done many mistakes already, but it helps managing difficult situation, being a bit more not relaxed, but yes, with a bit more wisdom when it comes to making decisions and being involved, personally involved in the decision making.
After the word wisdom, nothing else is possible. Thank you, Mr. Guillaume Faury, for the nice interview. Thank you.
Thank you, it was a pleasure.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
In den USA wird im Moment ein zweites Konjunkturpaket diskutiert mit dem symbolträchtigen Namen Heroes. Darunter tut man's in Amerika nicht. Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten es schon abgesegnet. Dazu jetzt aus New York unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Hi, einen schönen guten Morgen aus New York. Die Regierung hatte den Demokraten ja ein Paket mit einem Volumen von mehr als 1,5 Billionen Dollar vorgeschlagen. Die Demokraten wollten aber mehr. Sie wollten 2,2 Billionen Dollar. Es gab aber Einigkeit in einigen Punkten, nämlich zum Beispiel, dass eben die US-Amerikaner dringend neue Stimulus-Checks brauchen. Und Trump schrieb auf Twitter, nach den Wahlen solle es mit ihm ein Konjunkturpaket geben. Wenn eine Einigung vorher über diese Checks zum Beispiel unwahrscheinlich war, ist sie jetzt eben nach dieser Aussage von Trump nahezu unmöglich geworden. Nancy Pelosi, die Sprecherin des Hauses, hat Trumps Ankündigungen natürlich verurteilt. Er zeige damit sein wahres Gesicht und stelle seine politischen Interessen über jene des Landes. Der US-Notenbankchef Jerome Powell hatte wirklich nur Stunden vor Trumps Tweet nachdrücklich eben gesagt, dass es weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Konjunktur brauche.
Sophie, du hast ja die erneuten Schecks für die amerikanischen Haushalte angesprochen. Die werden doch wahrscheinlich jetzt, mit Blick auf Weihnachten und auch auf den Black Friday im kommenden Monat, eine für viele willkommene Maßnahme, oder?
Ja, du sagst es, denn das Weihnachtsgeschäft steht natürlich unter Druck nach diesem schwierigen Jahr und könnte den angeschlagenen Einzelhändlern eben noch mehr schaden. Laut ShopperTrack, dem Beratungsunternehmen, wird es weniger Besucher bzw. Käufer in den Geschäften geben natürlich, in den 6 Schlüsselwochen vor Weihnachten. Im Jahresvergleich 22-25% eben weniger als 2019. Der Black Friday, also der Tag nach Thanksgiving, der wird ordentlich an Schlagkraft verlieren, sagen Berater. Der Schwarze Freitag war in der Vergangenheit so groß, dass er normalerweise doppelt so viel Kunden in den Läden gesehen hat wie am Samstag vor Weihnachten. In diesem Jahr wird das aber wohl nicht so sein. Als Antwort werden viele Einzelhändler einfach ihre Saison sozusagen verlängern, also bereits im Oktober Weihnachtsangebote starten, insbesondere Amazon. Die haben schon am 13. und 14. Oktober Prime Day.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die Bundeskanzlerin beim traditionellen Tag der Industrie so dermaßen kurz angebunden war und sich jeglicher Debatte entzog. Sie war genau genommen nur für 2 Minuten per Videobotschaft zugeschaltet. Irgendjemand hatte einen Sprachroboter namens Merkel eingeschaltet.
Es freut mich, dass der BDI die Dekarbonisierung der Wirtschaft unterstützt. Wir arbeiten bei der Krisenbewältigung konstruktiv zusammen. Dafür bin ich Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr dankbar. Und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie möglichst gut durch dieses Jahr kommen. Alles Gute für Sie.
Man hätte auch sagen können, kein Anschluss unter dieser Nummer. Der einst mächtige Bundesverband der Industrie hatte sie wie immer eingeladen zu diesem jährlichen Ereignis, bei dem die Elite der Wirtschaft ihre Interessen an die Politik formuliert, eine Wasserstandsmeldung ihrer Gefühlslage gibt und, naja, im besten Fall Diskussionen lostritt. Diskussionen, wenn denn jemand zuhört. Doch in diesem Jahr hat keiner zugehört, die Kanzlerin war im Kanzleramt geblieben und die Tagesschau verzichtete auf Berichterstattung.
Und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie möglichst gut durch dieses Jahr kommen. Alles Gute für Sie.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ein DJ aus Nordrhein-Westfalen nicht jammert, weil die Clubs geschlossen sind, sondern dass er zur Tat schreitet. Seit Mitte März nämlich ist auch DJ Theo, wie alle anderen DJs im Lande, arbeitslos. Die Diskotheken geschlossen, Firmenfeiern fallen aus. Aber der Mann ist tapfer und ideenreich. Er hat seine mobile Soundanlage auf ein Lastenfahrrad geschnallt und legt jetzt bei Beerdigungen auf. Denn gestorben wird schließlich immer. Und viele Menschen verfügen in ihrem Testament eine Playlist für jenen sehr ergreifenden Moment, wenn der Sargdeckel sich langsam schließt. Aber lieber DJ Theo, das schlägt doch mit der Zeit mächtig aufs Gemüt. Vielleicht solltest du deinen Geschäftsradius, wo du ja eh schon dabei bist, nochmals erweitern und auch zur Taufe der Neugeborenen spielen. Da geht's dann fröhlicher zu, lebensbejahend. Da kann man auch mal den lieben Kleinen zuliebe die wunderbare Whitney Houston auflegen. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. Teach them well and let them lead the way. Show them